Das Welterbegebiet Hallstatt-Dachstein-Salzkammergut ist eine einzigartige Kulturlandschaft mit einem reichen baukulturellen Erbe. Mein Name ist Friedrich Idam und ich stelle Ihnen in jeder Episode einen neuen Aspekt unseres Welterbes vor. In der vorangegangenen Episode von Welterbe Hallstatt habe ich über die Aluminiumproduktion in Steg erzählt. In der Zwischenzeit habe ich mich mit einem Zeitzeugen unterhalten, habe mich noch weiter in die Literatur eingelesen und ich denke, es wäre nicht schlecht, hier noch ein paar Ergänzungen anzuhängen. Vor allen Dingen die Aluminiumproduktion nach dem Ersten Weltkrieg, denke ich, ist industriegeschichtlich oder für die lokale Industriegeschichte sehr interessant. Es war ja eine wirtschaftlich sehr schwierige Zeit durch die Veränderungen nach dem Ersten Weltkrieg, durch die Verträge von Saint-Germain, wurde ja die österreichisch-ungarische Monarchie in ihre Nachfolgestaaten aufgespalten und die Rohstoffe zur Aluminiumproduktion mussten dann aus dem jetzt neuen Ausland bezogen werden. Das war einerseits das Mineral Bauxit, es war aber auch die Kohle, die vor allen Dingen in der Tonerdefabrik in sehr hohem Maße gebraucht wurde. Die damalige Eigentümerfirma Stern und Haferl versuchte, eine vom Ausland unabhängige Aluminiumproduktion in dieser neuen Ersten Republik aufzubauen. Es war einerseits die Frage nach dem Energieträger Kohle. Die Kohle, da wurde versucht, im relativ nahegelegenen Wolfsegg-Trauntaler Revier Schürfe zu erwerben. Man muss natürlich hier einschränkend dazu sagen, die Wolfsegg-Trauntaler Kohle ist eine Braunkohle, deren Heizwert deutlich geringer ist als jener Heizwerk der noch zur Zeit des Ersten Weltkriegs eingesetzten böhmischen Kohle. Stern und Haferl errichtete hier im Hausruckgebiet, erwarb einen Schurf, errichtete eine kleine Eisenbahnlinie, sodass zumindest die Versorgung mit Kohle bis zu einem gewissen Grad sichergestellt war, denn dieser Prozess der Tonerdeaufbereitung, der war wirklich sehr, sehr energieintensiv. Also einerseits wurde Bauxit in mineralisch fester Form angeliefert. Der Bauxit musste zuerst mechanisch zerkleinert werden, dann wurde, und das war schon der erste energieintensive Schritt, wurde der Bauxit geröstet. Nach diesem Röstvorgang kam eben dieser Auslaugungsprozess nach dem Bayer-Verfahren. Hier wurde Eznatronlauge zugesetzt. Das Material wurde aufgekocht. Es wurde stundenlang gerührt, sodass sich die Eznatronlauge mit dem Tonerdeanteil verbinden konnte und der Eisenoxidanteil, der sogenannte Rotschlamm, ausgeschieden werden konnte. Dieses Verfahren war schon sehr rezyklativ. Das heißt, man hat tatsächlich die Lauge zu einem sehr großen Teil wieder zurückgewonnen. Ich glaube, nicht so sehr aus umweltschützerischen Überlegungen. Da ging es natürlich vor allen Dingen auch um die Kosten. Übrigens, das jetzt in Klammer dazu, ganz ähnlich der Prozess bei der Aluminiumschmelze. Bei der Aluminiumschmelze musste ja als Flussmittel das sehr teure Kryolit, also dieses Aluminiumfluorid, zugesetzt werden. Und auch dieses Aluminiumfluorid wurde in einem sehr hohen Ausmaß wieder zurückgewonnen und wurde dann bei neuerlichen Schmelzprozessen wieder eingesetzt. Ich habe schon in der letzten Episode berichtet, dass die Eigenversorgung oder die Inlandsversorgung mit Bauxit, das während des Ersten Weltkriegs aus Istrien kam, dann ersetzt wurde durch Bauxit aus dem Gebiet von Laussa, das ist Reichlamminger Hintergebirge. Dieser Bauxit war natürlich nicht in einer solchen Qualität vorhanden wie ursprünglich der importierte Bauxit. Und dann gab es natürlich auch Probleme mit der Stromversorgung. Das heißt, die Stromversorgung, die Wasserkraft, die hängt natürlich logischerweise mit den Regenfällen zusammen. Das heißt, im Herbst, Winter, wo es eben so gut wie keine Regenfälle gab, da war natürlich lange nicht so viel Wasser und damit auch nicht so viel Energie vorhanden, sodass die Aluminiumproduktion in der Herbst-Wintersaison ruhte und erst im Frühling, wenn dann wieder genug Strom zur Verfügung stand, dann wurde mit dem Überschussstrom das Aluminium erschmolzen. Es ist auch hier die Situation, die Arbeitsplatzsituation in der Ersten Republik in Salzkammergut. Da gab es ja auch massive Eingriffe. Also unter Bundeskanzler Seipel fand in den Staatsbetrieben der nach ihm benannte Seipel-Abbau statt. Also es wurden sowohl bei den Bundesforsten als auch bei den Salinen sehr viele Arbeitsplätze abgebaut. Es gab sehr viele Arbeitslose und gerade in Bad Gäusern standen dann im Frühling, wenn es dann wieder mit der Aluminiumproduktion begann, 200 bis 300 Arbeitssuchende vor dem Werktor, vor der Portierloge und warteten geduldig darauf, dass sie Arbeit bekamen, dass sie zur Arbeit aufgenommen wurden. Die Weltwirtschaftskrise 1929 führte auch zu einem Wechsel in der Eigentümerstruktur. Das heißt, die Elektrizitätswerke Stern und Haferl fusionierten mit der OWEAG, die Oberösterreichische Elektrizität- und Wasserkraftwerke Aktiengesellschaft. Eine ganz ähnliche Namensgebung wie die STEWEAG, die ja immer noch in der Steiermark existiert, gab es hier in Oberösterreich die sogenannte OWEAG, die Oberösterreichische Elektrizität- und Wasserkraftwerke Aktiengesellschaft. Also diese beiden, Stern und Haferl Elektrizitätswerke und die OWEAG, die fusionierten zur ÖK. Das war die Kurzbezeichnung für die Österreichische Kraftwerke Aktiengesellschaft. Und diese ÖK, die wurde erst 1947 im zweiten verstaatlichen Gesetz zur OK, zur Oberösterreichischen Kraftwerke Aktiengesellschaft umbenannt. Und diese OK, das war ja über Jahrzehnte der Stromversorger Oberösterreichs und auch des Ausseerlandes. Und für mich ist eigentlich immer noch OK der Begriff für den Elektrizitätsversorger. Und wenn ich mit Menschen meines Jahrgangs spreche, da ist OK eigentlich noch immer sehr klar, was mit diesem einprägsamen Firmennamen gemeint ist. 1934 mit Einführung des Dollfußregimes wurde auch eine sogenannte ÖKW gegründet. Also einerseits wurden die Arbeiter des Werks in Steg dazu aufgefordert, sich der christlich-sozialen Heimwehr, also dieses militanten Verbandes, anzuschließen. Als Alternative gab es auch die sogenannte ÖKW. Und diese ÖKW war auch eine paramilitärische Gruppe, deren Aufgabe vor allen Dingen im Werksschutz und im Schutz der Hochspannungsleitungen vor möglichen Anschlägen bestand. Mit der Weltwirtschaftskrise ab 1929 verschlechterten sich natürlich die Absatzmöglichkeiten für Aluminium immer mehr. Also es war wirklich eine Problemsituation von mehreren Seiten. Also einerseits die schlechte Qualität des Bauxits. Es wurde dann immer wieder versucht, hochwertigeren Bauxit aus dem Deutschen Reich zu importieren. Da gab es dann immer wieder Importsperren. Also auch das war schwierig. Dann die Braunkohle mit dem nicht so hohen Brennwert. Dann die mangelnden Stromlieferungen in der Herbst-Wintersaison. Und das alles im Rahmen einer Weltwirtschaftskrise, wo dann die Absatzmärkte auch für das Aluminium fehlten, so dass man eigentlich schon sehr konkret mit dem Gedanken spielte, die Aluminiumproduktion in Steg einzustellen. Dann ab 1938 mit dem Anschluss Österreichs ans Deutsche Reich und mit den deutschen Kriegsanstrengungen, mit dem Aufleben der Rüstungsproduktion für den Zweiten Weltkrieg, da war natürlich Aluminium ein besonders gefragter Rohstoff, also Aluminium vor allen Dingen für den Flugzeugbau. Und da gab es dann in Deutschland die Vereinigten Aluminiumwerke Berlin, also die sogenannte VAW, die übernahmen dann die Produktion in Steg. Es wurde dann auch Bauxit von Deutschland nach Österreich geliefert. Allerdings musste das Aluminium dann zu einem staatlich regulierten, doch relativ niedrigen Preis abgegeben werden, sodass auch das nicht das Riesengeschäft war. Als dann in Ranshofen bei Braunau am Inn die neue Aluminiumproduktion der sogenannten Mattig-Werke aufgenommen wurde und die gingen 1943 in Betrieb und die hatten die 60-fache Kapazität von Steg. Also das ist natürlich signifikant. Also Ranshofen war auf 60.000 Jahrestonnen ausgelegt. Steg war auf etwa 1.300 Jahrestonnen ausgelegt, aber die tatsächliche Produktion kam selten über die 1.000 Jahrestonnen. Also dann mit Aufnahme der Aluminiumproduktion in Ranshofen wurden die Elektrolyseöfen, auch die ganzen technischen Einrichtungen, die zu diesem Zeitpunkt natürlich auch schon veraltet waren, die kamen zum größten Teil in den Schrotthandel. Was in Steg übrig blieb und dann sich aber immer mehr ins Positive entwickelte, das war eben das dritte Werk, das war das Elektrodenwerk. Und hier wurden diese Elektroden aus sehr fein vermahlenen Petrolkoks und mit Steinkohlen, die er vermischt, wurde dann diese Masse unter sehr hohen Drücken, also man arbeitet damit Drücken im Bereich von 500 Bar und dann auch noch bei sehr hohen Temperaturen wurden diese Elektroden gebrannt. Das ist jetzt noch einmal ein Schritt zurück zur Zeit des Beginns der Produktion während des Ersten Weltkriegs. Da gab es in Österreich ja kaum oder keine Spezialisten, die das überhaupt konnten. Für die Elektrodenproduktion, da holte man sich einen erfahrenen Arbeiter, der zuvor in Frankreich in einem ähnlichen Betrieb gearbeitet hat, der dann sein Wissen mitgenommen hat und hierher gebracht hat. Und da wurde natürlich dann auch Wissen erarbeitet, dieses Spezialwissen. Das hat sich immer mehr akkumuliert und besteht auch heute noch, sodass in Steg nach wie vor ein erfolgreicher Industriebetrieb besteht. Ein Industriebetrieb der Produktion, der Fertigung, der ein Gegengewicht zur sogenannten Fremdenindustrie bildet. Also diesen Begriff für die Tourismuswirtschaft in der Ersten Republik habe ich auch in der Literatur gefunden. Ich denke, der Begriff Fremdenindustrie, der beschreibt schon sehr gut, was eben dieses zweite wirtschaftliche Standbein des Salzkammerguts ausmacht.
Welterbe Hallstatt erscheint alle 14 Tage neu.